Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Oktober 2024. Dies ist eine Daisy-CD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt: Hörbriefkontakte vom Oktober 2024. Wir wünschen gutes Abhören.
Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Schießstandweg 36, 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 235. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Oktober 2024. Es begrüßt euch ganz herzlich die Veronika. Der Herbst mit all seinen Aktivitäten ist wieder zurück. Doch auch im Sommer war so manches los. In diesem Hörbrief erinnern wir uns gemeinsam an stattgefundene Veranstaltungen und blicken auf bevorstehende Aktivitäten. Auch Informatives darf nicht fehlen. Bevor wir beginnen, möchte ich euch alle wieder einladen, den nächsten Hörbrief im Dezember mitzugestalten. Der Dezember-Hörbrief ist immer adventlich und weihnachtlich gestaltet und steht immer unter einem bestimmten Thema. Für heuer haben wir uns folgendes Thema überlegt: Gemeinsam unterwegs. Was führt uns zusammen? Was führt uns zusammen auf unserem Weg? Was hält uns zusammen? Was stärkt eine Gemeinschaft? Was bedeutet es für euch, in dieser Gemeinschaft unterwegs zu sein? Was wünscht ihr euch für diese Gemeinschaft? Was braucht es dazu? Und was kann jeder Einzelne tun, damit Gemeinschaft gut gelingen kann? Das sind jetzt nur so einige Fragen und Impulse, über die ihr euch Gedanken machen könnt, aber ihr könnt natürlich eurer Kreativität freien Lauf lassen. Besonders schön ist es, wenn viele von euch eine passende Geschichte, ein Gedicht, selbstgespielte Musik, Wünsche und Gedanken schicken. Ihr könnt hierher ins Blindenzentrum kommen, dann machen wir die Aufnahme gemeinsam. Ihr könnt euren Beitrag aber auch als E-Mail-Anhang schicken an veronika.joas@blindenzentrum.bz.it. Veronika schreibt man mit K und Joas buchstabiere ich J-O-A-S. Wer eine private Handynummer von mir oder von Magdalena Hofer hat, kann auch gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht an unsere privaten Nummern schicken. Leider ist die offizielle Nummer, die wir früher immer angegeben haben, nicht mehr gültig. Und deshalb können wir allen anderen nur die Möglichkeit anbieten, einen E-Mail-Anhang zu schicken. Aber das ist ja heutzutage mit den Smartphones schon fast dasselbe, würde ich sagen. Eine Aufnahme machen und dann über E-Mail weiterleiten. Bitte schickt uns eure Beiträge bis spätestens 20. November, damit wir dann noch ausreichend Zeit haben, eure Beiträge anzuhören, zu bearbeiten und in eine schöne Reihenfolge zu bringen und so ein Gesamtwerk zu gestalten. Wir freuen uns schon ganz fest auf eure Beiträge und sind schon richtig gespannt, was euch zu unserem Thema alles so einfällt. Nun zum Inhalt dieser Ausgabe. Wir beginnen mit dem Terminkalender, den Katrin uns vorliest. In der Rubrik Zu Gast im Blindenzentrum hört ihr Eindrücke von Urlaubsgästen des Blindenzentrums. In der Rubrik Wissenswertes liest euch Stefanie Antelmi aus der Schulberatung einen Artikel über zerebrale Sehschädigungen vor. In der Rubrik Tipps und Tricks erklären euch Magdalena und ich, woran ihr Münzen und Scheine erkennen könnt. In der Rubrik Aus dem Apostolatsleben hört ihr einen Bericht über die diesjährige Taubblindenwoche. In der Rubrik Allerlei erzählt euch Magdalena über ihre Erfahrungen bei den Paralympics in Paris. Sie war dort als Helferin tätig. Und in der Rubrik vom Blinden- und Sehbehindertenverband hört ihr einen ausführlichen Bericht über die Wanderwoche des Blindenverbandes auf dem Nonsberg. Jetzt hoffen wir, dass für jeden von euch etwas dabei ist und wünschen euch gutes Abhören.
Terminkalender.
Veranstaltungen Oktober 2024 bis Januar 2025. 15. Oktober. Monatstreffen in italienischer Sprache im Blindenzentrum mit der Augenärztin Dr. Patrizia Spinelli. 17. bis 20. Oktober. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum ARGE in Salzburg. 26. Oktober. Gastspiel des Vereins Soziales Theater Südtirol im Blindenzentrum. 5. November. Monatstreffen in deutscher Sprache im Blindenzentrum. Eindrücke vom Freiwilligendienst bei den Paralympischen Spielen in Paris mit Magdalena Hofer. 9. November. 49. Internationales VSS Raiffeisen Torbalgturnier in Bozen. Vom 10. bis 16. November Projektwoche mit Stefan Rehmann und Veronika Joas im Blindenzentrum zum Thema Wie aus Leere Freiraum wird. 17. November Tagesausflug der Jugendgruppe mit Spaziergang und Dörkelen in Föllern. 19. November Monatstreffen in italienischer Sprache im Blindenzentrum zum Thema Astronomie mit Gerhard Meyer von der Max-Valier-Vereinigung Südtirol. Vom 21. bis 24. November Internationale Schachmeisterschaft im Blindenzentrum. Vom 29. November bis 1. Dezember Herbstwochenende im Blindenzentrum. Wochenendseminar zum Thema Wie aus Leere Freiraum wird, Lebenskrisen überwinden mit Stefan Rehmann und Veronika Joas. 3. Dezember Monatstreffen in deutscher Sprache im Blindenzentrum. Mundartdichtung mit Mathilde Tauber. 15. Dezember Vorweihnachtliche Feier der Landesgruppe Südtirol des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Blindenzentrum. 7. Jänner 2025 Monatstreffen in deutscher Sprache im Blindenzentrum. Vom 11. bis 18. Jänner Seniorenwoche im Blindenzentrum. Vom 19. bis 26. Jänner Langlaufwoche der Blinden- und Sehbehinderten Amateursportgruppe Südtirol im Xiesertal. 21. Jänner Monatstreffen in italienischer Sprache im Blindenzentrum. Informationen zu Veranstaltungen und regelmäßigen Angeboten. Die Monatstreffen in deutscher Sprache beginnen jeweils um 19 Uhr, jene in italienischer Sprache um 15 Uhr. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich. Im Blindenzentrum werden dreimal wöchentlich Keramikkurse für alle Interessierten angeboten, und zwar montags von 10 bis 12 Uhr, dienstags von 16 bis 18 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Immer mittwochs von 19 bis 20 Uhr finden Turnstunden mit Alberto Dallo Specchio im Blindenzentrum statt. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Südtirol veranstaltet die BSSG Yogakurse am Donnerstagnachmittag von 14.45 Uhr bis 16.15 Uhr und von 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr im Blindenzentrum. Torbalgtrainings finden während des Schuljahres donnerstags zwischen 19 und 21 Uhr in der Turnhalle der Carducci-Schule in Bozen statt. Die Blinden- und Sehbehinderten Amateursportgruppe Südtirol organisiert von Dezember bis März zwei- oder dreimal wöchentliche Fahrten mit dem Kleinbus zu den Langlaufläufen am Lavazzejoch für sehgeschädigte Langläufer. Informationen und Anmeldungen erfolgen entweder über die Rezeption des Blindenzentrums oder direkt bei der Blinden- und Sehbehinderten-Sportgruppe. Initiativen des Blindenverbandes werden auf der entsprechenden Internetseite veröffentlicht.
Zu Gast im Blindenzentrum.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Blindenzentrum St. Raphael ist ein Haus der Begegnung. Und besonders bereichernd für die gesamte Hausgemeinschaft sind die vielen Besuche von Urlaubsgästen aus dem In- und Ausland. In den Sommermonaten habe ich mich mit einigen Urlaubsgästen zusammengesetzt und sie erzählen nun selbst, was sie am Blindenzentrum St. Raphael schätzen.
Wir sitzen hier in einer netten Runde vor dem Blindenzentrum. Es ist ein schöner, lauer Sommerabend. Und ich möchte jetzt begrüßen rechts von mir.
Ich bin die Josie aus Innsbruck.
So gehen wir weiter.
Neben mir sitzt
ich bin der Klaus aus Innsbruck.
Ich bin der Kurt, ich komme aus Basel.
Und der Thomas aus Pfalz,
Und Anna aus Weilheim, Oberbayern.
Einige sind schon länger hier, einige sind erst frisch angekommen. Und ich möchte jetzt einfach die Eindrücke einfangen vom Urlaub im Blindenzentrum. Also die Josie hat da sicher einiges zu erzählen, weil sie sind schon ein bisschen länger da jetzt mittlerweile. Es ist eigentlich heim der letzte Abend.
Ja, wir sind schon öfter hier gewesen, Klaus noch öfter als ich. Aber was mich besonders fasziniert, ist dieser familiäre Umgang. Der Kontakt zu den Bewohnern, der Kontakt mit den anderen Gästen und was ganz besonders ist, das Personal. Ob das jetzt der Marco an der Rezeption ist, der Marco, der die Leute abholt, ob das der Service im Speisesaal ist, ob das das Zimmer ist. Also das Zimmerservice, die sind immer freundlich, immer fröhlich und die bemühen sich wirklich um die Gäste und um die Bewohner so sehr, das habe ich voll positiv gefunden. Aber eines, was ich unbedingt herausstreichen möchte, ich habe am Samstag beobachtet, wie Praktikantinnen mit Bewohnern, die schon schwer aus dem Zimmer kommen, am Gang spazieren gegangen sind und sich die Zeit für diese Leute genommen haben. Und dieser liebevolle Umgang. Ich finde dieses Haus einfach samt seinen Bewohnern total toll und ich hoffe, dass ich noch viele Jahre erlebe, um hierher kommen zu können.
Kurt, also ich weiß, du bist mindestens schon das zweite Mal da, vielleicht sogar schon öfter. Kannst du vielleicht einen Eindruck teilen, warum du herkommst oder warum du auch zum zweiten Mal oder wiederholte Male herkommst?
Also das erste Mal war ich ja hierher gekommen, da hatte ich 2 Wochen Urlaub, da musste ich einfach irgendwie noch einziehen. Und da ist mir irgendwie ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und dann dachte ich, ich müsste mal irgendetwas erleben. Und dann bin ich hier nach Bozen gefahren und dann war aber das Blöde, ich war voll in eine Corona-Welle gerasselt. Das heißt, ich war am Samstag angekommen, dann hat mich der Marco charmant abgeholt und dann kam der Nico, der hat mich um das Haus geführt, das war sehr toll. Und dann bin ich am Sonntag ein bisschen rumgehangen, habe dann im Garten die eine Bewohnerin, die Hanna, angetroffen. Die hat mich dann angesprochen, was machst du da? Und wollte irgendwie schwimmen, habe dann die Tür irgendwie falsch aufgemacht, bin dann irgendwie nicht weitergekommen. Dann hat man mir das Ganze mal erzählt. Dann bin ich am Montagmorgen schwimmen gegangen, weil das Schwimmbad ist für mich schon ziemlich zentral. Ich komme vor allem auch wegen dem Schwimmbad hierher. Und am Dienstag, am Montag war noch ein Gewitter am Nachmittag und am Dienstag ging ich an die Rezeption am Morgen und fragte, ich möchte gerne einen Ausflug machen. Bin ins Schwimmbad gegangen, bin rausgekommen, bin zum Mittagstisch, da kam das Tischgebet, wie ja oft so. Und dann plötzlich kam so die Els zu uns und sagte, ja, wenn ich was sage, dann ist das meistens nicht so gut. Wir hatten hier Corona-Fälle, aber jetzt ist irgendwie alles zu. Und ich war einfach irgendwie da und so, scheiße. Jetzt habe ich irgendwie 2-3 Jahre habe ich irgendwie nichts von Corona mitgekommen. Und dann komme ich hier hin und war so quasi in der Quarantäne. Das Glück für mich, das Schwimmbad war offen, die Kurse waren ja alle abgesagt. Aber sonst lief irgendwie nichts. Und dann bin ich dann am mit der Andrea mal in den Garten gegangen am Nachmittag. Und am Freitag durften wir einen Ausflug machen. Das hieß für mich irgendwie einen Espresso trinken, weil das ist ja ein bisschen das Kaffeeland, weil irgendwie, das muss ich hier halt auch ein bisschen sagen, wenn man hier am Morgen Kaffee trinkt, ist gut, und Nachmittag und Abend bekommt man den Kaffee einfach vom Automat, ist ein bisschen langweilig. Ja, man sollte mal etwas ändern, hat er schon ein paar Mal angebracht. Auf jeden Fall ging ich dann irgendwie eben Kaffee trinken und dann noch in ein paar Elektronikshops und so. Ich liebe technisches Spielzeug. Wollte mich dann informieren über einen HomePod. Den gab es irgendwie in Italien noch nicht, die waren noch nicht so weit. Auf jeden Fall kam ich dann wieder ins Zentrum und dann hieß es Koffer packen. Und dann bin ich immer irgendwie ein Jahr später bin ich dann wieder gekommen, Frühjahrskurs, Sommerkurs, also einfach Sommer, einfach Urlaub. Schwimmen, das ist für mich wirklich so das Highlight, das Schwimmbad, dass es halt hier ein Schwimmbad gibt. Bin dann, also ich gehe wirklich, wenn ich hier bin, praktisch jeden Tag mal etwas schwimmen, so meine 1000 Kalorien abschwimmen, die man dann beim Essen natürlich wieder zu sich nimmt, weil das Essen ist ja wirklich toll und das Servicepersonal. Hier ist die Rita, wer hilft mir diese Platte leer machen? Ist immer sehr lustig. Und ja, ich bin jetzt wieder 2 Wochen da und genieße einfach die Zeit, ein bisschen Ausflüge, ein bisschen herumhängen, ein bisschen schwimmen. Ja, einfach da sein. Jetzt sitzen wir alle so ein bisschen im Biergarten vor ein paar Bieren und genießen den Abend.
Ja. Thomas, darf ich dich noch?
Wir sind gestern jetzt angereist und haben nicht so viele Eindrücke, aber es macht einen sehr netten Eindruck und ist sehr gemütlich hier. Und es ist schön hier, einfach schön. Im Moment sehr heiß, im August bei 34 Grad, aber das ist halt im August so. Und wir sind noch 2 Wochen da und ich glaube, das wird sehr nett werden.
Schön. Gibt es was, auf was ihr euch besonders freut? Ihr jetzt habt gerade schon gesagt, wandern.
Ja, wir wollten ein bisschen wandern und ein paar Ausflüge machen. Mhm. Mal gucken, wie das bei 34 Grad so wird.
Ich würde gerne zum Schluss noch was sagen. Ich habe Bozen zu meiner zweiten Heimat erklärt und ich habe zum Klaus gesagt, wenn du nach Bozen willst, brauchst du nur mehr sagen, Bozen Koffer backen.
Wissenswertes.
Grüß denk, alle miteinander. Da ist die Stefanie von der Schulberatung vom Blindenzentrum St. Raphael. Am Sonntag, 6. Oktober, ist ein Artikel in der Zeit erschienen über das Thema der CVI. CVI ist eine zerebrale bedingte Sehbeeinträchtigung, weil das Gehirn die visuellen Eindrücke nicht richtig erkennen und einordnen und verarbeiten kann. Die Z hat da ganz einen tollen Artikel gemacht und den möchte ich euch jetzt vorlesen. Sehschwierigkeiten trotz gesunder Augen. Betroffene Kinder übersehen Gegenstände, stolpern, haben Schwierigkeiten, Formen, Objekte und Buchstaben zu erkennen bzw. zu unterscheiden. Warum eine zerebral bedingte Sehbeeinträchtigung, Abkürzung CVI, oft falsch interpretiert wird und wie wichtig Früherkennung wäre. Eigentlich ist alles in Ordnung, also zumindest laut Untersuchung bei der Augenärztin oder dem Augenarzt. Die Augen des Kindes funktionieren nämlich tadellos. Aber in Wirklichkeit ist nicht alles in Ordnung. Das Gehirn verarbeitet die Bilder unvollständig oder fehlerhaft, was zu enormen Problemen führen kann. Zerebral bedingte Sehbeeinträchtigungen, wie sich das bei Kindern äußert. Wer von einer zerebral bedingten Sehschädigung betroffen ist, übersieht oft Gegenstände, stößt sich daher häufig und stolpert und fällt hin. Außerdem haben betroffene Kinder Schwierigkeiten, Formen, Objekte, Mimik und Gestik Buchstaben und Zahlen zu erkennen oder zu unterscheiden, was zu Problemen beim Lesen und Schreiben führt. Aufgrund des unzureichenden Überblicks sind Situationen mit hoher visueller Komplexität anstrengend für Sie. Zudem haben Sie eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, lernen weniger, ermüden schneller oder ziehen sich zurück, um der Informationsflut zu entgehen. Ein solches Störungsbild wirkt sich freilich auf die kindliche Entwicklung aus und führt häufig zu Schwierigkeiten in der Schule. Eltern und Lehrer wissen oft nicht, was die Ursache ist und wie den Kindern geholfen werden kann. Und zum Teil eben auch nicht einmal ärztliches Personal. Das liegt daran, dass das Themenfeld der zerebral bedingten Sehbeeinträchtigung recht neu und unerforscht ist, weiß Stefanie Antelmi, Diplom-Orthoptistin im Blindenzentrum St. Raphael in Bozen und Schulberaterin für sehbeeinträchtigte und blinde Schüler. Die Kinder fallen im Kindergarten oder in der Schule auf, weil sie nicht richtig zeichnen oder abschreiben können, die Farben nicht kennen oder Schwierigkeiten beim Zusammenbauen von Legosteinen haben, weil das Problem hinter dem Auge, also bei der Verarbeitung der visuellen Eindrücke, bestehe, verlaufe eine Untersuchung bei Augenärzten meist ergebnislos. Vielfältige Ursachen für CVI und die schwierige Diagnose. Die Diagnose CVI sei auch deshalb so schwierig, so Stefanie Antelmi, da es unterschiedlich starke Ausprägungen gebe, was vor allem davon abhängt, wo eine Schädigung stattgefunden hat und wie stark diese ist. CVI entstehe prinzipiell durch Hirnschädigungen, sei es während der Schwangerschaft oder auch danach. So sind Kinder, die diagnostizierte Hirnentwicklungsstörungen haben, häufig von CVI betroffen, ebenso Frühchen, Kinder mit Schädelhirntrauma, Sauerstoffmangel bei der Geburt, Kinder mit Gehirntumoren, Schütteltrauma, Kinder mit Zerebralparesen, Epilepsie und Hydrocephalus. Wichtig ist laut Stefanie Antelmi eine Differentialdiagnose, weil CVI viele Gemeinsamkeiten habe mit ADHS, Autismus-Spektrumsstörungen, Intelligenzminderung, Leserechtschreibstörung, Dyskalkulie und so weiter. Werde eine Fehldiagnose gestellt, würden die Kinder teils eben auch falsch unterstützt. Dunkelziffer extrem hoch, Sensibilisierung wichtig. Experten schätzen, dass zerebral bedingte Sehbeeinträchtigungen, CVI, in den Industrienationen mit über 25% die Hauptursache für Sehschädigungen im Kindesalter darstellen. Die Dunkelziffer ist jedenfalls extrem hoch, betont Antelmi. Genauere Zahlen gäbe es nicht, weil hier auch die Forschung noch in den Kinderschuhen steckt. Selbst in die Klassifikationsliste der Weltgesundheitsorganisation ICD-10 ist CVI bislang noch nicht aufgenommen. Gerade deshalb ist es uns wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren, erklärt die Diplom-Orthoptistin, etwa mit Fortbildungen für Lehrer. Was tun bei CVI? Dabei gehe es unter anderem darum, wie den Kindern mit pädagogischen und didaktischen Maßnahmen geholfen werden kann. Das erfolge sehr individuell. Generell gehe es in der Schule etwa um übersichtlich strukturierte Arbeitsblätter mit klaren Botschaften und um Bilder, bei denen der visuelle Informationsfluss möglichst minimiert ist. So Antelmi. Sie selbst ist landesweite Schulberaterin für sehbeeinträchtigte und blinde Schüler, eine Ansprechperson für alle Seiten, Kinder, Eltern, Lehrer und medizinisches Fachpersonal. Über das Blindenzentrum St. Raphael und den dortigen Dienst der pädagogischen Hausfrühförderung für blinde und sehbehinderte Kinder und dem Dienst der Schulberatung bekommen Betroffene Unterstützung.
Tipps und Tricks.
Hallo zusammen, Veronika und ich, wir werden euch nun eine kurze Einführung geben, eine kurze Erinnerung, weil viele es auch noch nicht wissen, wie man das Geld taktil, also mit den Händen, erkennen kann. Woran kann man die Münzen unterscheiden? Woran unterscheiden sich die Scheine? Und wie kann man dann selbstständig an der Kasse das richtige Geld bereitlegen?
Beginnen wir mit den Münzen. Die Münzen unterscheiden sich am Rand der Münze. Diese Münzen sind extra so entworfen worden, dass man sie am Rand unterscheiden kann. Ich beginne bei der kleinsten, die 1-Cent-Münze. Die 1-Cent-Münze ist von der Größe her die kleinste Münze und hat einen durchgehend glatten Rand. Ebenso einen durchgehend glatten Rand hat die 5-Cent-Münze, aber sie unterscheidet sich in der Größe. Sie ist etwas größer als die 1-Cent-Münze. Etwas schwieriger zu ertasten ist die 2-Cent-Münze. Die 2-Cent-Münze hat eine Querrille. Da kann man praktisch mit dem Fingernagel hinein in diese Rille und den ganzen Rand der Münze umrunden. Dann ist die 10-Cent-Münze die nächstgrößte Münze. Sie hat einen durchgehend gerillten Rand. Diese Rille ist auch relativ gut fühlbar, relativ scharf. Und sie ist relativ klein, diese Münze. Ebenfalls einen durchgehend gerillten Rand hat die 50-Cent-Münze, aber sie unterscheidet sich wieder in der Größe. Sie ist wesentlich größer als die 10-Cent-Münze und auch etwas dicker. Die 20-Cent-Münze ist wieder ganz spannend gemacht. Da ist eine Rille, so alle Zentimeter, eine einzelne Rinne, eine Einkerbung, die man fühlen kann. Und dann kommen wir zu den größeren Münzen. Die 1-Euro-Münze, die ist teilweise gerillt und teilweise glatt. Immer so einen Zentimeter circa ist sie rau und dann wieder ein Zentimeter glatt, dann wieder rau, dann wieder glatt. Und die 2-Euro-Münze, das ist die größte Münze und ist durchgehend rau.
Dann kommen wir zu den Scheinen. Vielleicht für manche sind die Scheine ein bisschen einfacher, vor allem für jene mit einem Sehrest, weil dort die Zahlen relativ groß abgebildet sind. Aber wir kommen auch zu den taktilen Merkmalen der Scheine. Also die Scheine haben auch wieder unterschiedliche Größen. Wir starten beim kleinsten Schein, der 5-Euro-Schein. Der 5-Euro-Schein, wir halten ihn vor uns, dass vielleicht die mit dem Sehrest die Zahl lesen können. Und dann haben wir auf der Seite eine Rille von oben bis unten, also einen gerillten Bereich von oben nach unten, an der kurzen Seite des Scheines. Und diese Rille ist beim 5-Euro-Schein durchgehend. Wir werden den Unterschied sehen. Beim 10-Euro-Schein, der nächstgrößere, da haben wir wieder eine andere Farbe. Die 10, die manche sehen können, und die Rille ist beim 10-Euro-Schein einmal unterbrochen. Dann kommen wir zum 20-Euro-Schein. Der 20-Euro-Schein ist wieder ein Stückchen größer und der 20-Euro-Schein hat die Rille zweimal unterbrochen. Also drei kurze gerillte Bereiche an dieser Linie. Dann kommen wir zum 50-Euro-Schein. Der 50-Euro-Schein unterscheidet sich wiederum in der Farbe. Und beim 50-Euro-Schein ist die Rille wiederum durchgehend, also ohne Unterbrechung. Dann kommen wir zum 100-Euro-Schein. Der ist wirklich auch wesentlich größer. Er hat eine grüne Farbe. Bei den anderen habe ich jetzt die Farben nicht dazu gesagt. Also der 100-Euro-Schein hat diese Linie, diese gerillte Linie, von der wir immer sprechen, wieder einmal unterbrochen. Und der 200-Euro-Schein ist gelb. Der 200-Euro-Schein hat diese gerillte Linie wieder zweimal unterbrochen. Und der 500-Euro-Schein hat wieder eine durchgehende Linie. Und man merkt es in der Größe. Wenn man nur einen Schein alleine in seiner Geldbörse hat, dann kann man sich anhand dieser Linien und der Unterbrechungen relativ gut orientieren. So als praktischen Tipp zum Beispiel von mir, ich habe in meiner Geldtasche 2 Fächer, wo ich Scheine verstauen kann. Die 50-Euro-Scheine und alles, was größer ist, gebe ich in das hintere Fach. Und die 5-Euro-Scheine, 10-Euro-Scheine und 20-Euro-Scheine gebe ich in das Fach vorne. Dann kann ich auch schon so unterscheiden, was könnte jetzt ungefähr auf mich zukommen. Auch wenn ich dann im Geschäft das Restgeld bekomme, kann ich einfach fragen, welche Scheine habe ich jetzt bekommen. Dann kann ich sie gleich schon richtig einsortieren. Und ansonsten gilt ja sowieso, dass sich jeder seine eigenen Strategien zurechtlegt. Es gibt auch Hilfsmittel, um die Scheine zu erkennen. Schablonen zum Beispiel, mit denen man die Scheine abmessen kann. Es gibt dann Markierungen in Blindenschrift, die eben aussagen, um welchen Schein es sich handelt. Es gibt auch Schablonen für die Münzen, wo man sie reinlegen kann, sozusagen nach der Passform.
Ja, dann wünschen wir euch viel Vergnügen beim Einkaufen und dass ihr immer Ordnung mit eurem Geld habt. Bis zum nächsten Mal, Veronika
und Magdalena.
Aus dem Apostolatsleben.
Rückblick auf die internationale Kultur- und Begegnungswoche für hörsehgeschädigte Menschen vom 24. bis 31. August 2024 in der Cusanus Akademie in Brixen. An der internationalen Kultur- und Begegnungswoche in Brixen haben dieses Jahr 74 Personen, knapp 20 mehr als 2021, teilgenommen. 32 Teilnehmer, einer davon aus Südtirol, hatten eine Hör- und Sehbehinderung. Die jeweiligen Begleiter waren teilweise gehörlos. Mit dabei waren auch 5 ausgebildete Dolmetscher und das Organisationsteam. Durch die unterschiedlich ausgeprägte Hör- und Sehbehinderung und Taubblindheit waren verschiedene Kommunikationsformen notwendig. Gebärdensprache oder taktile Gebärdensprache, Handalphabet Lormen, Lautsprache unterstützt durch die mobile Induktionsschleife. Am Samstag war Anreisetag mit dem Zug oder Auto. Viele der Teilnehmer kannten sich bereits von anderen Veranstaltungen und so war bereits am Nachmittag ein reger Austausch zu beobachten. Am Sonntagvormittag wurde die Gruppe im Benediktinersaal der Cusanus Akademie versammelt. Gerlinde Gregori hieß die Teilnehmer bei einem Wortgottesdienst willkommen. Anschließend folgten allgemeine Informationen zur Organisation und das Wochenprogramm wurde vorgestellt. Am Nachmittag hatten die Teilnehmer freie Zeit zum Bummeln durch Brixen. Dort war das Stadtfest im Gange und man konnte sich musikalisch und kulinarisch verwöhnen lassen. Am Montag sind wir nach St. Ulrich gefahren. Dort wurden wir mit viel Engagement im Museum Gardena an die Geschichte der traditionellen Holzschnitzerei herangeführt und durften kunstvolles, historisches Holzspielzeug bestaunen. Der Rest der Gruppe hat mit der Kneipp- und Entspannungstrainerin Monika Engel beim alpinen Waldbaden und Kneipen das nahegelegene Annatal besichtigt. Am nächsten Tag folgte eine Stadtführung durch Sterzing. Anschließend teilte sich die Gruppe. Die Hälfte besichtigte das Bergwerksmuseum im Rednauntal und die anderen ließen sich beim Kräutergarten Wipptal in Flersch mit verschiedenen Gerüchen und Geschmäckern verwöhnen. Am Mittwoch besuchten wir den Ritten. Auch hier haben wir uns aufgeteilt. Eine Gruppe wanderte von Bämmern auf die Feldtuner Hütte und die anderen besichtigten das Imkereimuseum Blattnerhof und spazierten rund um den Wolfsgrubner See. Die Weinverkostung beim Berlhof ließ sich hingegen niemand entgehen. Gleich weiter mit dem Wandern ging es am nächsten Tag auf der Blose, dem Hausberg von Brixen. 3 verschiedene Gruppen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden machten es möglich, dass für alle etwas dabei war. Am Freitag schließlich hatten wir wieder etwas freie Zeit zum Bummeln und Flanieren, diesmal in Bruneck. Am Nachmittag gab es dann noch eine Führung durchs Käsemuseum Capritz mit anschließender Verkostung verschiedener Käsesorten. Laut einiger Aussagen der Teilnehmer kann man wohl abschließend sagen, dass das diesjährige Thema der Woche verwöhnt in Südtirol, vor allem durch die zahlreichen Verkostungen verschiedener Qualitätsprodukte und die schöne Natur gut getroffen wurde. So verschieden die Bedürfnisse der Teilnehmer auch waren, mit Hilfe der entsprechenden technischen Unterstützung und der professionellen Begleitung und Dolmetscher konnten alle an den Freizeitangeboten teilnehmen. Viele der Stadtführer oder Museumsleiter waren anfangs unsicher, wie man den Bedürfnissen taubblinder und hörsehbehinderter Menschen gerecht werden könne. Anschließend zeigte sich jedoch bei allen ein großes Staunen über die verschiedenen Möglichkeiten und Kommunikationsformen dieser Gruppe. Dies beweist, dass die Woche nicht nur für die Teilnehmer eine große Bereicherung ist, sondern auch die lokalen Einrichtungen von dieser Erfahrung profitieren können und somit auch Sensibilisierungsarbeit geleistet wird.
Allerlei.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei mir ist jetzt Magdalena.
Hallo.
Magda, du warst in Paris. Was hast du dort gemacht?
Ich war dort für die Paralympics, also die Paralympischen Spiele. Ich war dort als Freiwillige, also als Volunteer. Und ich habe die Zeit dort sehr genossen.
Wo hast du dich dafür bewerben müssen?
Also man bewirbt sich online, direkt beim Organisator, also bei den Organisatoren von Paris 2024. Gibt es dann ein relativ umfassendes Bewerbungsverfahren mit Fragen, die man beantworten muss, auch zu seiner Persönlichkeit. Anhand dieser Fragen wird ein Profil erstellt. Sie nennen das Talenteprofil. Und anhand dieses Profils werden einem dann Aufgaben zugeteilt, sogenannte Missionen. Und im letzten Dezember, so schätzungsweise, habe ich die Bestätigung bekommen, also die Mission sozusagen bei den Paralympics den Dienst zu machen. Ich hätte auch einen Dienst für die Olympischen Spiele bekommen. Das hat mich aber von der Motivation her jetzt nicht so sehr interessiert, weil ich ja auch selbst paralympische Sportart betreibe, also Goalball. Goalball war auch vertreten in der Mission, die ich bekommen habe. Sozusagen habe ich gar nicht lange überlegen müssen und habe die Mission sehr gerne angenommen. Was mich dann erwartet, wusste ich eigentlich selbst nicht so genau, aber in den letzten Monaten haben wir immer wieder Kurse zugeschickt bekommen, also es sind so Online-Module. In den ersten Tagen waren dann auch noch kurze Seminare, auch Führungen auf dem Gelände, damit dann jeder weiß, was er zu tun hat.
Und was hattest du zu tun?
Es gibt verschiedene Teams. Ich war im Transportteam. Es klingt jetzt ein bisschen skurril, eine sehbehinderte Person in einem Transportteam. Ich bin nicht gefahren. Wir waren zuständig für den Athletentransport. Also ich war in der Arena, Arena Paris Süd. Das ist ein Messegelände. Da haben drei Sportarten, also drei Wettkämpfe stattgefunden. Die Disziplinen Tischtennis, Boccia und Goalball. Und wir haben an den Eingängen gewartet, bis die Athleten mit Busdiensten vom Olympischen Dorf oder in dem Fall Paralympischen Dorf ankamen. Und wir haben ihnen dann die Richtungen gezeigt, wohin sie laufen müssen. Wir haben die Rampe installiert, da eigentlich die meisten oder zumindest ein guter Durchschnitt von den Athleten im Rollstuhl sitzt. Wir haben ihnen dann geholfen, eben vom Bus auszusteigen. Sie begleitet in die Halle, also in den Athletenbereich, in die Umkleiden. Genau. Als sie fertig waren, haben wir sie wieder begrüßt, zum Bus gebracht, in den Bus hineingefahren und die Athleten dann sozusagen wieder zurück ins Dorf geschickt. Also diese Busse sind wirklich im Viertelstundentakt verkehrt und da war es auch wichtig, zwischen den einzelnen Posten zu kommunizieren, also mit Funkgeräten. Es war total interessant, auch die ganzen Sprachen von den verschiedenen Delegationen zu hören. Ich habe dann auch viel mit ihnen auf Englisch kommuniziert, weil andere Kollegen, die mit mir im Freiwilligendienst waren, vor allem Französisch gesprochen haben. Ich habe dann auch so sehr viel unterstützen können, wenn ich jetzt vielleicht beim
Begleiten der Athleten im Rollstuhl nicht so viel helfen konnte, also manchmal schon. Aber grundsätzlich haben das eher die Sehenden gemacht natürlich. Und so war es eine sehr spannende Tätigkeit. Zusätzlich zu diesem Busdienst für die Athleten gibt es einen Taxidienst für die ganzen Funktionäre, Schiedsrichter, Trainer, also auch Ehrengäste. Und diese Taxidienste, da hatte man auch dann eben seinen Posten mit einem Funkgerät, wo man dann immer wieder sich organisieren musste, schauen musste, dass genügend Taxis vorhanden sind. Also wenn die Leute dann kommen, dass sie nicht warten müssen und dass sie gleich eine Möglichkeit haben, um wegzufahren. Auch dann mit den Chauffeuren kommunizieren, dass sie wissen, wo sie hinfahren müssen, wen sie jetzt an Bord haben. Das war nicht wichtig für die Fahrer, weil eigentlich die Priorität sowieso schon hoch ist bei Offiziellen. Musste dann einfach dafür sorgen, dass ein flüssiger Transport funktioniert. Wir hatten dann so eine orange Weste an und es gab so jeden Tag eine Schicht. Eine Schicht ist ungefähr 8 Stunden lang. In diesen 8 Stunden hatte auch die Möglichkeit, Pausen zu machen. Es gab dann ein Essen. Aber natürlich, 8 Stunden sind 8 Stunden und man war eigentlich immer auf den Beinen. Also es war schon eine gute Bewegung, die man da gemacht hat und viele Schritte.
Kannst du uns vielleicht einen Eindruck schildern oder eine Geschichte, die dich besonders beeindruckt hat, erzählen?
Was jetzt vor allem beeindruckend war, war einfach zu sehen, unter welchen Umständen jeder Sport machen kann, weil ich das jetzt eigentlich nur vom Blindensportbereich kenne, aber dann wirklich zu sehen, wie Leute mit Prothesen, Leute mit sehr großen Einschränkungen dann trotzdem also mit der Medaille aus der Halle herauskommen. Es ist schon sehr beeindruckend. Vor allem beeindruckend ist die Sportart Boccia. Boccia gibt es nur bei den Paralympics und alle Boccia-Athleten sitzen im Rollstuhl. Eine Kategorie der Athleten, die können eigentlich wirklich nur das Kinn bewegen. Und wie sie trotzdem, also dann mit Assistenz, aber wie sie trotzdem diesen Sport ausüben können, wie sie trotzdem eine Passion dafür haben und wirklich auch eine Leidenschaft. Das ist einfach schön zu sehen, weil man im Alltag sich da dessen nicht unbedingt immer bewusst ist, oder jedenfalls ich nicht. Und das dann wirklich so jeden Tag vor sich zu sehen, das ist schon sehr bereichernd und sehr eindrucksvoll. So, sonst eindrucksvoll ist es sowieso, mit so vielen Leuten aus verschiedenen Ländern zu tun zu haben, auch mit den anderen Freiwilligen, sich dann auch außerhalb der Dienste die Zeit zu vertreiben und vor allem in Paris, in dieser wunderschönen Stadt, ist schon eine tolle Erfahrung gewesen.
Ja, danke schön, Magda, für dieses Interview und für die Eindrücke, die du uns jetzt geschildert hast. Jetzt waren wir auch ein bisschen mit in Paris.
Danke fürs Zuhören.
Vom Blinden- und Sehbehindertenverband.
Grüß denk, ich bin die Annemarie. Ich möchte denk, jetzt ein bisschen mitnehmen auf unserer Bergwanderwoche, die was der Blinden- und Sehbehindertenverband Südtirol vom 8. bis zum 14. September in Nanstol organisiert und veranstaltet hat. Nanstol, das gehört schon zum Trentino. Die Anni wird uns jetzt ein paar Eckdaten zu der Gegend vorlesen, dass wir einen Überblick kriegen, wo wir uns überhaupt befinden.
Das Nonstal, italienisch Val di Non und auf Nonne so, Val di Non, ist ein orografisch rechtes Seitental des Etschtales nördlich von Trient. Es gehört zum Großteil zum Trentino, nur im nördlichsten Abschnitt liegen 3 Gemeinden auf Südtiroler Gebiet. Diese werden zusammen als Deutsch-Nonsberg bezeichnet. Der Name Non leitet sich aus dem Wort Anauni ab, wie die Bewohner des Tales von den Römern genannt wurden. Aus der spätrömischen Bezeichnung Anaunia wurde das dialektale Val di Non, woraus durch spätere Umwandlung das italienisierte Val di Non entstand. In Südtirol wird die gesamte Talschaft traditionell als Nonsberg bezeichnet. Die moderne deutsche Bezeichnung Nonstal ist dagegen neueren Ursprungs und lediglich eine wörtliche Übersetzung des italienischen Val di Non. Das Nonstal liegt im Nordwesten der Provinz Trient im mittleren und unteren Einzugsgebiet des Flusses Noce. Es besitzt überwiegend eine Nord-Süd-Ausrichtung und ist zwischen der Laugenspitze und im Norden bis zur Paganella im Süden etwa 35 Kilometer lang. Zwischen Mendelpass und Mostizzolo-Brücke am Eingang zum Val di Sole erreicht das Tal eine maximale Breite von 15 Kilometern. Es bedeckt eine Fläche von etwas mehr als 400 Quadratkilometern. Eingegrenzt wird es von mehreren Bergkämmen, die das Nonstal von den Nachbartälern abgrenzen. Zwischen dem Taldurchbruch an der Rocchetta-Schlucht im Südosten und dem Gampenjoch im Nordosten ist es der zur Nonsberggruppe gehörende Mendelkamm, der das Nonstal vom Etschtal trennt. Im Norden trennt es der nach der Alpenvereinseinteilung der Ostalpen zu den Ortler Alpen gehörenden Ilmenkamm vom Ultental ab. Dieser wird im Italienischen als Catene delle Maddalene bezeichnet. Im Nordwesten grenzt das Tal bei der Mostizzolo-Brücke an das in südwestlicher Richtung verlaufende Val di Sole. Daran grenzen südlich die nördlichen Ausläufer der Brenta-Gruppe, die das Nonstal an seiner Westseite abgrenzen und aus zwei fast parallel verlaufenden Bergkämmen bestehen, in deren Mitte das Val di Tobel liegt. Südwestlich bildet der vom Torrente Sporeggio durchflossene Tal die Grenze zwischen den Ausläufern der Brenta-Gruppe und dem Massiv der Paganella. Die bedeutendsten Seitentäler des Nonstales sind das Val di Bresimo im Norden, das Val di Tobel im Westen und das Val di Sporeggio im Süden. Der Noce ist das größte Fließgewässer des Nonstales, der das Tal in seinem Mittellauf und in Teilen seines Unterlaufes durchquert. Er wird von zahlreichen Nebenflüssen, insbesondere im Nordosten des Tales, gespeist, die meist Eigenschaften von Sturzbächen, italienisch Torrente, besitzen. Südlich von Cles wird der Noce durch die 1951 errichtete Santa Giustina Talsperre zum gleichnamigen Santa Giustina See aufgestaut, der das Aussehen des Tales wesentlich verändert hat. In den Noce entwässern alle anderen Gewässer des Tales. Das Nonstal weist mehrere kleine natürliche Seen auf, die infolge von Bergstürzen entstanden oder sich hinter Moränenablagerungen aufstauten. Des Weiteren gibt es neben dem Santa Giustina Stausee noch weitere künstliche angelegte Seen wie den Molaro Stauseen oder die Seen von Correda und Tavon. Das Val di Non hat das U-förmige Querprofil eines Trogtales, das während der letzten Kaltzeit vom Noce und vom Etschgletscher geformt wurde. Letzterer floss im Norden über den Rand des Etschtales und nahm im Bereich des Nonstales den Noce-Gletscher auf. Moränenablagerungen, auch in Form von Moränenterrassen und Findlinge, sind geologische Zeugnisse dieser Epoche. Sprachlich stellt sich das Nonstal als uneinheitliches Gebiet dar. In den nördlichsten zu Südtirol gehörenden Gemeinden wird Deutsch gesprochen. Da der romanischsprachige Nonsberg direkt an der deutschen Sprachgrenze liegt, aber auch wegen des bis ins 18. Jahrhundert auch dort verhältnismäßig großen deutschen Bevölkerungsanteils, sind zahlreiche deutsche Wörter in die lokale romanische Sprache aufgenommen worden. Zum Beispiel Smutzek für schmutzig oder Rom für Rahmen oder Stoll für Stollen. Die Romanisten behandelten die Sprache der welschen Nonsberger, Nones, auch Anaunisch, als Ladinisch und somit Teil der rätoromanischen Sprache. Seit der Volkszählung 2001 haben die Bewohner der Talgemeinschaft die Möglichkeit, sich als Ladiner zu erklären. Bei der Volkszählung 2011 erklärten sich 26,4% der Bewohner der Talgemeinschaft als Ladiner. Dann die Gemeinden in der Provinz Bozen in Südtirol sind Profeis und Laurein und unsere liebe Frau in Walde St. Felix. In der Provinz Trient, die Talgemeinschaft heißt Comunità della Val di Non und da gibt es sehr viel mehr Gemeinden. Ich glaube, ich brauche es nicht, sie nicht alle aufzuzählen.
Unsere 23 wanderfreudige Teilnehmer sind ganz bunt gemischt in Sonntag auf der Mittag in Ronzone, Das ist ein Dorf, wenn man über die Mendel fährt und nach hinten ins Nonstal einfährt, zum in unserer Unterkunft Alarische ankommen. Nicht gleich 23, wir haben die Frieda, auch ein lebendigen und entdeckungsfreudigen Führhund von der Anne. Sie kommt aus Hamburg, mit dabei gehabt und alle sind wir gespannt gewesen, einfach die Woche gemeinsam anzufangen und ein bisschen mehr von der Gegend kennenzulernen. Der Wetterbericht hat einige schon ein bisschen skeptisch drinschauen lassen. Wir haben uns, sofern dass es möglich ist gewesen, einfach allem geschaut, ein bisschen zu organisieren. Wanderungen und so möchte Anni die einfach noch mal nennen. Du hast geschaut im Vorfeld mit Vorwanderungen, mit Entdecken, Auswählen, dass für uns alle etwas dabei ist. Wir oben heuer auch wieder, wie es eigentlich bei der Woche üblich ist, in zwei Gruppen. Geschaut eben, dass jeder je nach Tagesverfassung und je nach Fähigkeit einfach auf seine Kosten kommt. Einmal eine kürzere Wanderung oder eine längere Wanderung. Eben hat jeder Tag für Tag sich gekannt, für seine oder für andere. Entscheidend, das Tagesziel ist womöglich das gleiche gewesen. Ist halt geschaut worden, eben, dass der Streckenverlauf ein bisschen anders oder ein bisschen kürzer eben ist. Oder dass man einfach beim Mittagessen oder auf dem Heimweg sich wieder mit der gesamten Gruppe getroffen hat. Und das finde ich schön. Es ist noch für alle einfach so ein bisschen ein einheitliches Gruppengefühl gewesen. Es ist ein Sinn der Sache eben, dass keiner überfordert wird, aber da, dass jeder so viel, wie er will, wie er kann, eben für seine Wanderumgebung mitkriegt. Wir sind im ersten Tag Richtung St. Felix unterwegs gewesen. Die Regenwolken haben uns noch begleitet. Es ist noch im Laufe des Tages schöner geworden. In einer Rundwanderung haben wir eben über die Felixer Alm in Felixer Weiher besucht. Das Almgefühl mit die Viecher, was waren, haben wir im zweiten Tag, der wohl der schönigste wettermäßig für der Woche gewesen ist, noch mal viel intensiver erleben gekannt. Haben wir die Wanderung auf eine Ruin gemacht. Wir sind auf die Mendel gefahren und von zusammen aus sind wir gewandert zur Enzianhütte, Halbweghütte, weiter bis zur Malga Romeno. Hem hat die Gruppe, was eben sich für die kürzere Wanderung entschieden hat, hat Sam einfach Pause gemacht. Es seien auch bei der Alm Gänse gewesen, Sichtviechler, und es ist recht für den touristischen Herr sehr lebhaft besuchte Alm gewesen. Die anderen haben im Weg weitergenommen auf ein Ruinei, muss ich sagen, sehr schönes, herrliches Ausflugsziel, vor allem, weil man auf der Ruin oben ist gewesen, 1816 Meter, hat man einen wunderschönen Blick auch ins Edstall gehabt. Auf der Schneifähre zu gehen, ich glaube, wir kommen, hat so einen so richtig beflügelt im Sinn, kann die euch hupfen, kann die schweben, oder was sieg ich da als, es ist einfach eine traumhafte Aussicht gewesen aufs Edstall, euch auf die gegenüberliegende Talseite um mich. Eine schöne Wanderung haben wir auch erlebt, allem in die Richtung mit Blick ins Edstall. Zum Seimer bis Bredeia gefahren, von Sem aufs Dresdner Horn, das ist ein paar Meter niedriger als wir, der Ruin. Es liegt südlicher. Es ist toll, als mit Nebel gefüllt gewesen, also der typische Hochnebel, was man im Herbst auch findet. Aber nichtsdestotrotz noch eine kleine Jause und einfach ein paar Gespräche, was wir untereinander geführt haben, wie wir jetzt da im letzten Abschnitt über die Steine und über die Wurzeln nauer gemacht haben, hat sich der Nebel aufgetun. Und man hat wirklich auf der Schnee oben nochmal schön im Blick nach Fennberg gehabt. Tramin, Kurtatsch eben, die eine Seitenden, Truden in Dol unten, Auer, Neumarkt. Also wirklich auch einen Weitblick. Der Wind ist gegangen, so durch die Haare. Mir ist einfach, wir kamen. Es passt es zu meinen Kindheitserinnerungen, so das Herbstliche eben im Hintergrund, in die Bäume, das Rauschen eben der Wind. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, das mit den Naturgeräuschen und der Beschreibungen. Da möchte ich wirklich in unseren ganzen Begleitungen ein Kompliment machen, die was ins die Augen gliechen um und auch das rundum beschrieben haben, also die Fichtenwälder eben zum Teil auch Zirbenholz, ein bisschen tiefer noch ein Moment mit Labholz durchsetzt eben. Ja, und auch die bunten Herbstfarben, die was auch schon sich in ihrer Zartheit ins Gezeug haben. Von Corno di Tres aus sind wir auf der Schnee oben noch Richtung Norden gewandert, Richtung Bozen her, beim Hirschenkopf vorbei und dann noch zu Breitkofel. Das sind beides so typische Aussichtspunkte und ermöglichen auch einen Abstieg von einem steilen Wanderweg eben. Wanderweg, da reden wir jetzt Wege hintereinander zu gehen eben ins Tal. Beim Breitkofel haben wir noch links abgebogen, ins Tanztal wieder zurück. Bei der Rodezaalm haben wir auf die andere Gruppe getroffen, die was sich dort in der Sonne unterhalten hat. Es hat auch ganz viele Viechler gegeben, Hasler, Zwerggäsler, Schafler, Rinder, Hosen, Eseler auch. Alles sagen wir einmal, was ich so zu einem typischen Almsommer in Hochgebirge auch dazugehört. Einmal ein Regentag hat uns die Möglichkeit verschaffen, einmal die Gegend in kulturellen oder auch in geschichtlichen Sinne ein bisschen intensiver kennenzulernen. Wir sind einmal in Tayo, das ist im Tolboden unten, auswärts Richtung Trient, eine Gosselstil-Manufaktur anschauen gegangen, ein kleines Museum. Es herrscht da eben einleitend ein Film, einfach zur Erklärung für der Geschichte. Und danach haben wir wirklich die althergebrachten manuellen Geräte anschauen gekannt und ist uns erklärt geworden, dass man jeden Arbeitsschritt eben der Gosselstilherstellung eben mit verfolgen hat gekannt. Mir hat es sehr zugesagt eben, weil ich ein Naturmensch bin. Es ist dafür Zurgelholz verwendet geworden und in die Jahre 1800 etwas bis ungefähr die ersten drei Jahrzehnte von 1900 haben die Manufakturen in Nanztal immer einen Höhepunkt erlebt. Es hat bis zu 21 Gosselstielfabriken, muss man sich vorstellen, in den Tal gegeben. Und zusammen um 300 bis 400 Einheimische dazu mal schon ihren Arbeitsplatz gefunden. Die Gosselstiele sind in aller Welt verkauft, verschickt, verschifft geworden, vorwiegend an noble Kundschaften und seien dementsprechend logisch auch schieren und aufwendig eben gearbeitet worden. In Vigo di Ton haben wir Schloss für die Grafen Thun besichtigt. Mit einem Audioguide ist das eine sehr gelungene Führung für uns Wiener und Nichtsehende gewesen, hat die Begleitung ein bisschen leichter gehabt. Wir haben die Geschichte gehört von Geschlecht Thun, das sein noble, wohlhabende Fürsten gewesen. Die Grafschaft hat von Val di Sole aus bis nach Trient hat sie sehr viele Besitztümer gehabt. Die Spezialitäten für der Gegend sind einfach Trient nach Spezialitäten halt. Und die haben wir in einem Agritourismus, wo sie Äpfelverarbeitung haben wir zusammen genossen. Also wir haben logisch auch den ganz typischen dort hergestellten Äpfelwein genossen. Und zum Beispiel Tortelle di Patate, das ist ein Erdäpfelblattler. Carne Salada darf man nicht vergessen. In Trient nach Parmesan. Es ist das Tal überhaupt von Landwirtschaft geprägt. Viehwirtschaft, ganz viel Äpfelanbau, Kirschenanlagen, ein bisschen weniger einfach anders Obst, Steinobst. Wir haben in Erfahrung gebracht, dass der Äpfel Melinda eben hat schon vor dem Südtiroler Marlene-Äpfel seinen Namen gekriegt, also ein Qualitätszeichen. Ingebettet eben in der Landschaft haben wir noch die Spezialitäten genossen und haben mit einem guten Gefühl den Regentag dächtig sehr sinnvoll und gut angeschlossen. Für mich die schönste Wanderung ist gewesen die Wanderung nach Profais. Sehr, sehr stimmungsvoll habe ich sie empfunden. Wir sind in die Gegend von Roma gefahren, von zusammen weggeben bis nach Lanza. Und für Lanza sind wir noch gestartet. Nanstal, vielleicht der dran oder der andere fängt gehört, ist ja ein Tal, wo sich die Bären auch halten. Neben der Wegbeschilderung ist effektiv auch ein Schild gestanden, was eben darauf hingewiesen hat. Wir haben in der Woche nie keine Begegnung auf keiner Art und Weise mit einem solchen Viech gemacht. Ja, haben viel von der Gegend Mint gekriegt und einfach die Natur erleben gekannt, wie sie sich einfach in dem Stimmungsbild ergeben hat, durch Lanza durch, wie viele Dörfer. Im Nonstol ist ein Dorf mit sehr gepflegten Häusern, zumindest die meisten. Man sieht aber, dass wenige Leute dort wohnen. Entweder, dass es sommerfrisch heißer sein oder dass es einfach heißer sein, die was Leute zum Teil oder das Wochenende bewohnt sein. Dass die Leute einfach aus Arbeitsgründen oder wie an Alben die Stadtnähe oder die Arbeitsplatznähe vorziehen. Wir sind durch ein Dorf durchgewandert. Nicht zu vergessen, der Blumenschmuck an die Häuser. Ein wunderschönen, aufgemeilten Holzstock haben wir gesehen. Ein genauer Mensch muss das gewesen sein. Wir sind nach Oberlanza auch gewandert, haben zusammen einen Wohlweg begangen. Sie heißen das im Nanstal die Wohlwege Letz. Und im Nanstal hat es früher sehr viele Wohlwege gegeben. Also die Bewässerung mit Wasserwale. Jetzt mit der heutzutage in Industrialisierung und so, haben die zum Großteil einfach ihre Bedeutung verloren. Wir sind über den Wohlweg, haben nach Tal auswärts geschaut und haben gesehen, außer bis fast Trient in Monte Pondone. Der Monte Pondone ist Skigebiet. Den Tag in der Früh wirklich ein Stück Ohr bis in Waldohr, im Mond bis auf 1800, ist er schneebedeckt gewesen. Man hat die Strafen für die Piste auch gesehen. Logisch, die Brenta-Gruppe eben auch ungezuckert. Weiter Richtung ins Inner, der Nanstal auszuschauen, eben wie wir jetzt da gestanden sind. Auf der rechten Seite der Monte Pellach. Es ist einfach ein Stimmungsbild gewesen. So durch den Wald noch, der steile Aufstieg Richtung Profeis. Wir haben mal Halt gemacht bei einer Station, die ist recht schön aufgeschlagen gewesen, mit einem Bild von der Sacra Familia drin. Und sei noch weiter zu der Gros Wies, ist die Landschaft einfach lieblicher geworden. Es hat sich aufgetun, man hat über die Wiesen ausgesehen, ein bisschen noch in Tal ein. Und nach oben hin ist ins noch eine Strecke offen gestanden. Sie ist aber jetzt nicht mehr so durch den Wald gegangen. Höher eingekommen sind wir noch zusammen, ist eine weiße Birke, so richtig ausgesetzt, dem Wetter trotzend, ist es an mir vorgekommen, in der Wiese drin gestanden und der Wind hat bei ihren Ästen gerissen. Eben ist mir vorgekommen, wie wenn ihr wollt, so viel wie für die langen Haare einfach die ganzen Schrattel auskampeln. Eben. Aber sie ist da gestanden, groß und fest und majestätisch. Und bald einmal danach hat man noch im Blick schon umgehabt Richtung Profeis. Wir haben noch über einen Jächel drüber gemietet. Dann hat auf einer Seite eben, hat man die Kornigel gesehen, die Mandelspitze und in Laugen. Logisch ungezuckert. Es ist ein sehr schöner, herbstlicher Blick gewesen. Die Waden hat man gesehen, von Profeis eben links um, wird eben Richtung Ulten zu. Was ins von Ultental auch getrennt hat, sind die Ilmenspitze gewesen, also der Ilmenkamm, auf Italienisch die Maddalena. Wir sind jetzt da über den Jechel drüber gewandert und noch sind wir Richtung Profeis. Profeis ist ein kleines, ein sehr sauberes Dörfel. Die Pfarrkirche ist im Heiligen Nikolaus geweiht. Mir oben im Moment die Chronik durchgelesen, was in der Kirche aufgelegen ist. Und seien erstaunt gewesen, wie groß die Kirche für den kleinen Ort gebaut ist geworden. Es ist das Dorf mit 258 Einwohnern und das letzte Jahr sind 5 Leute verstorben und 2 neugeboren geworden. Die andere Gruppe, die Sam, haben ungefähr ihren Tagesmarsch bald einmal nach St. Felix angefangen und sein in einer leicht un- und absteigenden Wanderung über den Höfeweg nach Profeis gemacht, wo wir uns noch alle zur verdienten Mittagspause getroffen haben, in zur heintiger Höhenunterschied von Auto bis zu unserem Tagesziel. Das ist 420 Meter gewesen. In Form von einem Rundweg sind wir noch wieder alle miteinander ins Tal abgestiegen. Auch zusammen wieder hat sich da und zusammen wieder der Blick aufgetun Richtung Trient aus. So ein bisschen ein Blickfang ist gewesen der Lago di Santa Giustina. Das ist ein recht großer Stausee, wo zwei große Flüsse, die zusammenfließen, die Novella und der Noce, einfach für die Elektrizitätsproduktion aufgestaut werden. In Nonstol, allem wieder, sei mir auf die Namen gestoßen, Sicinius, Martirius und Alexander. Das seien die drei Heiligen, was eigentlich als Heilige des Tales verehrt werden. Sie stammen aus Kappadokien. In Rumen für der Christianisierung seien die ins Tal gekommen und haben einfach die heidnische Bevölkerung gewählt, eben nach christlicher Meinung missionisieren. In Rumen für einen heidnischen Fest seien die drei Heiligen im Jahr 397 noch von der einheimischen Bevölkerung verbrannt worden. Sie seien heint ein nennenswerter Bestandteil der Kirchengeschichte des Nonstoles. In unserer Woche ist nicht allein im Sinn für Wandererfahrungen und so recht erfüllend, nett und auch wieder herausfordernd gewesen. Es ist aber auch der gemütliche Teil nicht zu kurz gekommen. Auf die Almen oben mal ein bisschen ausrasten, da oder zum Sonn genießen, die einen oder die anderen auch bei einem Karterle, was sie sich vergnügt haben, ein Getränk ausgetrunken haben, sich untereinander ausgetauscht bzw. kennenzulernen. Es ist einfach ein ganzheitliches Gefühl gewesen. Und man hat wirklich allem wieder erfahren, dass man als Gruppe, dass man einfach ja, wie eine große Familie unterwegs sein. Im Abschluss hat noch die berüchtigte Wallfahrtsstätte St. Romedius gemacht. Wir sind mit den Autos bis San Zeno gefahren. Für zum Aus wäre die Möglichkeit gewesen, in Felsenweg zu machen, nachdem zum Helmpflicht ist eben und um alles ein bisschen zu vereinfachen, haben wir einen sichereren Weg genommen und oben einfach in Unstieg eben in die Schlucht inni und noch über die Stufen ei nach San Romedio genommen. San Romedio ist der Wallfahrtsort, wie ich schon gesagt habe, von Heiligen Romedius. Er hat im 11. Jahrhundert gelebt, eben vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Er stammt aus Tauern in der Nähe von Innsbruck, ist wohlhabendes Geschlecht gewesen. In Rom von einer Wallfahrt nach Rom hat er sich wahrscheinlich eines anderen besonnen, belehren lassen oder wie auch allem. Jedenfalls hat er beim Erzbischof in Trientausend Station gemacht auf dem Rückweg, hat in Sem seine ganzen Besitztümer vermacht. Sinnbildlich steht er für Verzicht, eben seine Gedanken, seinen Willen zu zähmen. Er hat im Grund genommen, wie er heint oder in späteren Zeiten dargestellt ist geworden, mit dem Bär gar nicht zu tun. In der Ursprungsform, das ist einfach im Laufe der Zeit mit Legende und so, hat ihm die Bevölkerung einfach in Gutmütigkeit und Zahmheit und hat sie ihm den Bär irgendwo zugesprochen oder zugedichtet. Tatsache ist, dass heint an der Pilgerstätte neben un ein Gehege ist, wo effektiv eben ein Bär gehalten wird. Heutzutage gilt das Gehege als Erholungsding für Verletzte, für Bären, die was einfach wieder in die freie Natur integriert werden sollen. Die Pilgerstätte selber ist mit 5 Kapellen bzw. Kirchen gebaut. Sie seien über den Felsrücken ei. Mit vielen Stapflern erreicht man ja noch einen anderen. Auf einer Seite ist einfach der steile Abfall in die Schlucht ein. Unten hört man den Bach rauschen und sich ist rundum da als Wald. Wir haben gedankt für die schöne Natur, die was ins Alpen wieder auf ein Eis mit Ressourcen füllt, über die man noch über ein Jahr über Alpen wieder zehren können oder einfach in Sinn für Wissenswertes so oder andere wieder anrufen können. Es ist zusammen noch ein kurzer Umstieg für St. Tromedius zu die Lage, die Corredo und Davon. Das sind auch Stauseer und sind einfach benannt nach die Dörfer, die was neben uns liegen. Es ist das noch ganz ein schöner Abschluss für der Wanderwoche gewesen, wo wir uns einfach in gemeinsamen Beisammensein noch einmal alle miteinander gespürt haben, jeder noch seine letzten Informationen ausgetauscht hat, beziehungsweise Grüße, Wünsche und das Gruppenfoto. Das Bild, das möchte ich für Enk einfach also als Abschiedsbild mitgeben. Ich danke nochmal in alle, die was einfach Mithilfe sein gewesen im Vorfeld, in der Ausübung für die Organisation, für die Woche, die was konkret mitgeholfen oben, die was auch gedanklich ins unterstützt oben, namentlich die Tourenleiterin, die Anni, die was wirklich Tag für Tag entsprechend der Witterung geschaut hat, dass das Tagesziel entsprechend ist, dass jeder auf seine Rechnung kommt. Ja, die Begleitungen, was taten wir ohne sie? Es seien die Wege, seien da in der Gegend ein bisschen anders gewesen und auch die Einkehrmöglichkeiten, wie wir es für Südtirol gewesen sein, weil einfach touristisch nicht so viel erschlossen ist. Gesund, heil und froh haben wir die Woche auch geschlossen. Ein Grüß nochmal aus an jeden Einzelnen für Enk und bis ein Wiedersehen bzw. Wiederhören. Anne, die in Hamburg, wenn du ins Herz, die nochmal besonders grüße und ja, bis zum nächsten Mal. Wir denken alle miteinander. Und danke, muss ich sagen, für Enker aller dabei sein, denn nur durch einen Beitrag, durch ein Sein eben für jeden Einzelnen für Enk, ist einfach die Woche für mich wieder zu einer für die besonderen Wochen geworden.
Wir sind nun am Ende der 235. Ausgabe angekommen und wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war. Nun wünschen wir euch einen schönen Herbst und wir freuen uns auf eure Beiträge zur Weihnachtsausgabe zum Thema Gemeinsam unterwegs, was führt uns zusammen?